Mir bitte mal ein bisschen Licht machen. Ja, Licht muss sein, nicht? Und Freiheit auch. Und die Freiheit ist ja etwas, was wir haben, nämlich die Freiheit, uns zu entscheiden und nichts anderes. Wir haben uns zu entscheiden. Darin besteht unsere Freiheit. Aber wir tragen auch die Folgen unserer Entscheidung. Oder? Wirkt jemand anders? Sagt jemand anders, ich übernehme die Folgen? Ich kenne keinen. Ich weiß nur, dass wir entscheiden müssen. Ja, die Entscheidung, das zu tun, was Jesus will, die Entscheidung, im Gehorsam und im Glauben ihm zu folgen oder meinen Kopf einzusetzen, meinen Dickkopf. Ich finde, wir haben im Alten Testament eine sehr schöne Geschichte, die das ein bisschen auch so deutlich macht. Da ist Mose unterwegs mit dem Volk Israel und sie wandern durch die Wüste mit der Aussage, ihr kommt in ein wunderbares Land, in ein herrliches Land. Und so wandern sie und es gibt natürlich Missgeschicke auf dem Weg. Dann kommen Feinde, dann haben sie kein Wasser mehr, dann haben sie nichts mehr zu essen. Und immer wieder meckern sie. Meckern, meckern, meckern. Und ich wollte heute einen Text lesen aus dem Hebräer, Kapitel 3. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. Der Hebräerschreiber oder der Schreiber des Briefes an die Hebräer greift dieses Thema auf, weil er, soll ich so sagen, unzufrieden war mit den Nachfolgern Gottes, mit den Nachfolgern der Gemeinde oder mit den Teilhabern an der Gemeinde und sagt, meine Zeit, ihr seid genau wie das Volk Israel. Habt große Aussichten, wunderbare Dinge liegen vor euch, aber ihr erreicht sie nicht. Ihr kommt da nicht ran. Vor einigen Tagen in einer Gemeinde hatte eine Schwester eine Botschaft und sie sagte, ich sah die Gemeinde und da war nichts. Da war gar nichts vorhanden. Und sie sagte, dann sagte Gott mir zu ihm, ich gebe das nur wieder, ich nicht den eigenen Wortlaut. Aber es ist ja eigentlich auch gut, wenn da nichts ist, dann kann ja daraus was entstehen. Und das sollte ja eigentlich auch das Ziel sein, und das war ja auch beim Volk Israel damals so. Es sollte etwas entstehen. Gott hatte gesagt, ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wer möchte das nicht? Wer möchte nicht in solch einem Land wohnen? Aber der Weg, ja, und da zeigt sich immer so ein bisschen auch unser Charakter im Allgemeinen. Ich geben? Nein, du mir geben. Hauptsache, ich bekomme was. Hauptsache, ich bekomme was von Gott, dann ist doch alles in Ordnung. Und ich dachte so heute Morgen, Herr, du hast alles für uns, ja, aber was tun wir für ihn? Was tun wir für ihn? Womit bauen wir sein Reich? Ich wunderte mich, dass hier in diesem Text steht, dass Gott zornig wurde über sein eigenes Volk. Zornig. Und ich kann das verstehen. Ich sage das mal so von der Familie, von den Kindern. Da müht man sich, ihnen alles zu geben, damit sie wachsen, gedeihen. Und wie oft erlebt man, dass sie nicht gehorsam sind. Dass sie, ich will aber meinen Weg gehen. Und hier sehen wir das Gleiche. Das Volk Israel wollte nicht. Warum hast du uns in die Wüste reingeschickt? Wir wollten doch lieber in Ägypten bleiben. Fleischtöpfe. Konnten machen, was wir wollten. Und hier hast du uns jetzt so in so einen Engpass hineingebracht. Und führst uns durch die Wüste. Mose hatte Schuld, natürlich. Gott haben sie nicht die Schuld gegeben. Mose haben sie die Schuld gegeben. Und das ist auch heute oft so in den Gemeinden. Gott hat keine Schuld, aber der Pastor, aber der Leiter, aber der Jugendleiter oder was wir auch alles aufzählen wollen, es haben immer die anderen die Schuld. Das ist typisch für diese Situation. Und dass Gott sich das manchmal angucken muss und sagt, Mensch, was habe ich da bloß gemacht? Ist ja nichts Neues, dass Gott so reagiert. Wir sehen ja, dass er damals gesagt hat, es gereut mich, dass ich den Menschen gemacht habe überhaupt. Die machen, was sie wollen, aber nicht, was sie sollen. Und dann hat er die Sündflut kommen lassen. Und dann hat er natürlich gesagt anschließend, nee, das passiert nicht nochmal wieder. Auf diesem Wege nicht nochmal. Ich habe sie ja nicht gemacht, damit sie umkommen, sondern ich habe sie doch gemacht, um mit ihnen gemeinsam diese Welt vernünftig zu gestalten. Vernünftig damit umzugehen. Das Ergebnis für das Volk Israel in der damaligen Zeit war, dass sie eben nicht ins gelobte Land kamen. Sie kamen nicht hinein. Alle, die einmal hineingekommen waren oder die da ausgezogen sind aus Ägypten, durften nicht hinein. Die jüngere Generation, die von Ägypten nichts wusste, sie wurde dann hineingeführt. Ins gelobte Land. Und was mich hier auch wieder so ein bisschen ermutigt, habt ihr nicht 40 Jahre lang meine Werke gesehen, sagt Gott. Habt ihr nicht meine Werke gesehen? Habt ihr nicht gesehen, was ich für euch getan habe? 40 Jahre lang. Und da sagt dann der Schreiber dazu, seht zu, liebe Brüder, liebe Schwestern, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Wenn ich die Zeit bedenke heute, wenn ich überlege, was in der Welt so vor sich geht, wenn ich die Gemeinden beobachte, dann muss ich sagen, wir leben im Abfall. Wir leben in der Zeit des Abfalls. Und natürlich, auf der einen Seite ist Hoffnung da, denn Gott sagt ja, es wird nicht eher das Ende kommen, es sei denn der große Abfall. Aber es ist doch schade. Ich finde es so schade. Ich finde es so schade, dass die Gemeinden nicht begreifen, dass Gott es wert ist, ihm von ganzem Herzen zu folgen. Und nicht nur nach meinen Vorstellungen. Meine Vorstellungen. Wo binde ich die zusammen? Habe ich hier mal was gehört? Habe ich da mal was gehört? Habe ich was in der Bibel gelesen? Aber meine Vorstellungen sind nicht wichtig. Der Wille Gottes ist wichtig. Und das Wichtigste in dem Zusammenhang ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Wie baue ich das Reich Gottes? Bin nun schon, ja auch schon ein bisschen älter, nicht mehr ganz so jung. Und dann denkt man manchmal darüber nach. Ja, wie viele Chancen habe ich noch, Reich Gottes zu bauen? Wie geht das? Wie wird das sein? Ja, indem ich einfach immer wieder darauf achte, was Gott sagt. Was sagt Gott? Und dazu haben wir natürlich das Wort Gottes. Und dazu haben wir das Gebet. Und dabei müssen wir doch immer wieder denken, wofür bete ich? Dass es mir gut geht? Klar. Auch das. Ich habe ja einen Bandscheibenvorfall gehabt, gerade jetzt, vor kurzer Zeit. Und es ist doch so, dass wir auch dann sagen, Herr, ja, nun hilf mal. Aber das ist nicht alles. Er sagt, wir dürfen bitten. Wir dürfen bitten. Aber vielmehr, dass wir nicht ein ungläubiges Herz haben, weil Gott mal unsere Gebete nicht erhört. Passiert das nicht immer wieder? Sie sagen, ja, jetzt habe ich schon ein ganzes Jahr gebetet und da verändert sich nichts. Meistens in Beziehung zu anderen Leuten, wenn wir wollen, dass sie erlöst werden. Ich habe auch Kinder, für die ich bete, intensiv bete, weil sie noch in der Welt sind. Aber kann ich sie dadurch persönlich erretten? Muss ich nicht die Gnade Gottes abwarten? Muss ich nicht, aber das ist auch unser Gebet. Herr, schicke etwas, damit sie erkennen, dass du der Herr bist. Ich kann sie nicht umarbeiten, das geht nicht. Aber ich weiß, Gott kann das. Und deshalb hören wir nicht auf zu beten. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, heißt es da, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Verstockung, damit ausgedrückt Sünde. Und natürlich, wir merken das doch selber, wenn wir unzufrieden sind mit Gott, mit seinen Handlungen, dann ist irgendwo ein Stück Sünde in unserem Leben. Dann ist die Sünde da. Dann ist der Tod da, der geistliche Tod. Wenn ich nicht zufrieden, nicht einverstanden bin mit Gott, heißt das doch auch, Gott, ich weiß das besser wie du. Warum machst du jetzt solche Fehler? Warum lässt du hier uns in der Wüste hungern? Tja, so reagieren wir oft. in den Beziehungen des Lebens. Aber Gott warnt uns hier und sagt, hey, es ist doch so, ich habe euch doch immer wieder gezeigt, dass ich bei euch bin. Verstockt nicht, sondern ermahnt euch selbst. Ermahnt euch selbst. Paulus sagt im Epheserbrief, dass wir wandeln sollen im Licht. Und er sagt da im 16. Vers 5 des Kapitels, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Wir beobachten uns, nicht den anderen. Das ist ja so leicht, es ist viel leichter, den anderen zu beobachten und sehen, was der alles verkehrt macht. Und dann haben wir meistens schon eine ganze Liste, weil wir so vieles beobachten. Wo ist unsere Liste? Was wir bei uns beobachten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Und er sagt dabei, es geht hier nicht darum, Fehler einzuordnen, sondern ob wir weise sind. Ob wir weise sind und nicht unweise, die einfach so in diese Zeit hineinleben, sondern unseren Tag beurteilen, jeden einzelnen Tag beurteilen, um dann zu sagen, wo war mein Dienst für das Lamm Gottes? Wo war mein Dienst für die Gemeinde? Wo war mein Dienst für das Reich Gottes? Reich Gottes. Ja, wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber wie handeln wir? Beten ist das eine, aber wie handeln wir? Und hier heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Hören hat immer eine Reaktion zur Folge. Wenn ich etwas höre, reagiere ich. Entweder ich lehne es ab und sage, das geht mich nichts an. Oder ich sage, ja, da kann ich dran arbeiten. Oder das klingt gut. Und natürlich sind wir alle sehr froh, wenn wir gelobt werden. Wenn wir hören, ach, Gott hat alles für dich geschaffen, brauchst gar nichts mehr machen. Setz dich mal auf deinen Hocker und dann warte mal die Zeit ab. Gott macht das schon. Nein, Gott macht das nicht. Sondern er fordert uns auf. Und wie wir das vorhin gehört haben von Glenn, ja, das ist so. Wenn wir nicht unseren Part ausfüllen, geschieht Reich Gottes nicht. Nur dadurch, dass wir unseren Part ausführen. Ich kann natürlich nicht machen, was ihr machen müsst, und ihr könnt nicht machen, was ich machen muss. Manchmal ergibt sich, dass man es zusammen macht. Aber wie wichtig ist das zu sehen? Es gibt einen zornigen Gott. Und wie viele Leute sind so zufrieden mit sich selbst, dass sie gar nicht erkennen, dass sie in die Hölle wandern? Dass sie gar nicht erkennen, dass sie gar nicht mehr darauf achten, was Gott sagt. Aber Gott redet. Gott redet auch heute. Gott redet auch heute. Und dabei hat er uns doch alles gegeben, was wir brauchen. Wie heißt es so schön im Psalm? Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Aber deine Wünsche, die musst du nicht im Vordergrund tragen. Die musst du nicht nur immer vorne auf der Lippe haben, sondern er weiß ja, was du bedarfst. Er weiß ja, was du brauchst. Prüfet, was da sei dem Herrn wohlgefällig, sagt Paulus. Prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und wenn er uns nun mal in eine Situation schickt, die gar nicht so gut ist, ist es uns wohlgefällig. Mir tun viele, viele Leute leid, die in Gefängnissen sitzen, um des Wortes Gottes willen. Was haben sie gemacht, damit sie darin sitzen? Sie haben Gott vertraut. Sie haben den Weg Gottes gewählt. Sie haben nicht gesagt, oh, jetzt schnell weg, sondern haben es ausgehalten, bis ja, man sie ins Gefängnis geworfen hat oder vielleicht getötet hat. Der Plan Gottes. Und desto mehr wir hineinschauen ins Wort Gottes und in die Geschichte jetzt, sehen wir, dass sich alles zuspitzt. Und deshalb prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was gefällt Gott in meinem Leben? Nicht, was ich dem anderen übertragen möchte. In meinem Leben. Was gefällt Gott? Und ich finde eben, dass hier zwei Worte sich nicht überschneiden, aber hier steht es in dem einen Vers: Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und im anderen Vers, und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Und hier sehen wir, dass sich etwas verknüpft. Der Ungehorsam und der Unglaube. Das eine ist eine Sache des Verstandes. Ungehorsam. Ich will nicht. Und das andere, Unglauben, ist eine Sache des Herzens. Nein, ich habe noch so viele andere Dinge. Ungehorsam und Unglaube decken sich. Und deshalb ist es so gut, dass wir auf uns selber aufpassen. Und jetzt daran gehen und sagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, dass ich tun soll? Gott lässt uns auch manchmal mehr öfter fragen. Aber auf der anderen Seite hat er uns sein Wort gegeben. Hat er uns doch deutlich gemacht, was er will. Hat uns aufmerksam gemacht. Was will Gott? Wie kann Gott die Fülle in der Gemeinde ausbreiten? Wie kann Gott durch seinen Heiligen Geist die Fülle weitergeben? Dadurch, dass wir uns bekehrt haben, Bekehrung ist der Anfang. Aber jemand sagte so: Pitt Mumsen, Bekehrung ist nicht einmalig, sondern Bekehrung heißt einmal grundsätzlich Ja sagen und dann in jeder Situation neu Ja sagen für den Willen Gottes. Den Willen Gottes bejahen. Und nicht nur bejahen wie dieser liebe Sohn des reichen Mannes, der sagte: Ja, Herr, mach das. Und dann, als er den Vater nicht mehr sah, dann ist er doch nicht hingegangen auf den Acker, um zu arbeiten. Wie leicht geschieht so etwas? Wir sehen, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht und nicht nur das einmalige Ja sagen hilft uns, sondern das beständige Ja sagen. Das Dranbleiben an Christus. Paulus sagt, werdet voll Geistes. Und ich denke, das ist der Punkt, mit dem wir wirklich rechnen müssen. Voll Geistes. Wenn ich nur mal ein Erlebnis mit dem Geist hatte, das ist nicht schlecht. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Wir brauchen ständig die Fülle des Heiligen Geistes und nicht zu unserem Vergnügen. Nicht, um damit zu prahlen. Nicht, damit wir sagen, guck mal, was ich für ein guter Christ bin. Sondern alleine dadurch, dass wir seinen Willen tun. Was gefällt Gott in unserem Leben? Und was gefällt ihm nicht? In dem Zusammenhang können wir sehen, wenn Jesus von den Endzeiten spricht, von seinem Kommen spricht, dann sagt er, das Reich Gottes ist wie 10 Jungfrauen, die dem Herrn entgegengehen, alles gemeinsam machen und doch unterscheiden sie sich. 5 sind klug und 5 sind töricht. Und diese Klugen, in dem Fall sagt er, sie haben Öl mitgenommen in ihren Lampen. Und das Öl ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Klug oder nicht klug, das wird sich einmal herausstellen, wenn Jesus kommt. Oder wenn er für uns ein Ende bereitet hat, wie immer das geschieht. Vielleicht sagt er, oh nee, müssen wir uns das heute anhören? Muss sowas gepredigt werden? Ja. Weil ich weiß, dass Jesus uns so lieb hat. Er hat sein Leben gegeben. Und er hat nicht nur sein Leben gegeben, sondern er hat uns Anteil gegeben an seinem Leben. Wir könnten auch sagen, genauso wie wir die Gene unserer Eltern in uns tragen, tragen wir die Gene Gottes in uns. Wiedergeboren durch den Geist Gottes. Was heißt denn wiedergeboren? Das heißt doch, da ist von Gott etwas in uns hineingekommen. Da ist von Gott etwas in uns hineingekommen. Ja, und wenn man das mal so am Leben Jesu sieht, da ist in die Maria etwas hineingekommen, ein Same. Und sie hat sehr dafür aufgepasst, dass dieser Same gewachsen ist. Es entwickelt sich, es wächst. Und wohl uns, wenn der göttliche Same in uns, die Wiedergeburt, wirklich wächst und wir stark werden, für das Reich Gottes. Gott segne euch. Amen. Danke. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns getan hast und dass wir wirklich gut drauf sein könnten. Aber Herr, wir versäumen es selbst oft, wirklich alles anzunehmen. Und wir versäumen es oft, uns zu leiten zu lassen durch deinen guten Heiligen Geist. Herr, und da bitten wir dich, hilf uns. Hilf uns, dass wir unsere Fehler immer wieder neu unters Kreuz bringen. Herr, aber nicht nur um wieder zu sündigen, sondern um stark zu werden und dem Feind entgegenzutreten und zu sagen, in Jesu Namen, in deinem Namen wollen wir den Sieg für dein Reich und für deine Herrlichkeit, auch jetzt.